Ja, ich bin der Holger und habe heute die Predigt. Hat mir so gefallen, musste sein. Ja, schön wieder unter euch zu sein. Ich freue mich, ich habe gestern ja schon ein paar Sachen gesagt, will das jetzt nicht wiederholen. Ich habe euch zwei Botschaften aus dem Philipperbrief mitgebracht. Gestern Philipper 1, leidenschaftlich leben. Heute Philipper 3, zielgerichtet leben. Ihr könnt aufschlagen, mitlesen. Wir gehen durch dieses dritte Kapitel und steigen gleich mit dem ersten Vers ein. Übrigens, meine Brüder, freut euch im Herrn. Das kommt so mittendrin mit so einem Übrigens eingeleitet. Übrigens, das klingt so nebenbei. Aber was hier wie eine Nebensache klingt, ist doch die Hauptbotschaft dieses Briefes. Freut euch im Herrn. Freut euch im Herrn. Der Philipperbrief ist der Brief der Freude. Ich habe es gestern schon gesagt, 16 Mal im gesamten Philipperbrief kommen die Worte Freude und sich freuen vor. Ja, und da fragt man sich doch gleich, worüber Paulus sich denn so gefreut hat. War ja gerade frisch verliebt, im Urlaub auf den Bahamas, hatte er im Lotto gewonnen, hatte seinen Lieblingsverein gerade gewonnen. Nichts, nichts von alledem. Im Gegenteil. Paulus befindet sich in römischer Gefangenschaft. Der Raum seines Lebens und Wirkens, der immer so groß war, der ist so klein geworden, beschränkt auf die vier Wände des Hauses, in denen er dort zum Hausarrest war, gekettet an römische Soldaten. Und im ersten Kapitel spricht er viermal von seinen Fesseln. Also seine Fesseln werden zum Symbol seiner äußeren Lebenssituation. Fesseln, wir haben gestern darüber nachgedacht, was das auch in unserem Leben sein kann, diese Fesseln. Und er muss sogar mit seiner Hinrichtung rechnen. Das ist die Situation, aus der Paulus diesen Brief der Freude herausschreibt. Wie kann das sein? Wie kann ein Mensch in dieser Situation eine derartige Freude ausstrahlen? Paulus, was ist das Geheimnis deiner Freude? Sag uns das. Er tut es. Es sind diese zwei Worte: im Herrn. Im Herrn. Jesus ist das Geheimnis und der Grund seiner Freude. Und dabei kann man diesen Ausdruck im Herrn in einer ganzen Bandbreite an Bedeutungen verstehen. Dieses im Griechischen, das kann man hier ganz vielfältig in einer ganzen Bandbreite übersetzen. Wir freuen uns an Jesus, wir freuen uns über Jesus und wir freuen uns in Jesus. Wir freuen uns an Jesus, an ihm als Person. Das habe ich ja gestern schon gesagt, dass wirklich diese Beziehung zu ihm als Person der Herzschlag unseres Lebens ist. Nicht einer Lehre, nicht einer Dogmatik, nicht einer Rechtgläubigkeit, sondern ihm als Person sind wir übergeben. Die Beziehung mit ihm, die darf nie zurücktreten hinter ein S, sondern es muss immer diese personale Beziehung zu ihm sein. Freude an Jesus. Ja, wir freuen uns an ihm als Person, wie großartig er ist. Wir freuen uns an seiner Liebe, an seiner Geduld, seiner Barmherzigkeit, seiner Treue. Wir freuen uns daran, wie er ist. Und wir freuen uns daran, wie er zu uns ist. Freude an Jesus. Wir freuen uns über Jesus, über seinen Sieg von Golgatha, über seine Auferstehung, mit der er den Tod besiegt und den Weg auch für uns freigemacht hat. Wir freuen uns über seine Wiederkunft, er kommt wieder. Wir freuen uns über seine Herrschaft, sein Reich, das er aufrichten wird. Wir freuen uns darauf, dass er der Sieger ist und einmal sein wird, alles in allen. Und wir freuen uns darüber, was das alles für uns bedeutet, die wir Glieder an seinem Leib sind und an all dem teilhaben werden. Ja, wir freuen uns über Jesus. Ja, und dann freuen wir uns in Jesus. Wir freuen uns in der innigen Lebensgemeinschaft mit ihm, in seiner heilvollen Gegenwart, in der Geborgenheit und in dem Frieden seiner Nähe. Das ist das Herzstück unserer Freude. Ich in Jesus und Jesus in mir. So beschreibt das die Bibel. Das ist diese Nähe. Ich in Jesus und Jesus in mir. Ich in Jesus, das drückt die Geborgenheit, die Stellung meines Lebens aus. Er umgibt mich von allen Seiten. Jesus in mir, das sagt aus, er will sein Leben in mir leben. Er wohnt in mir. Jeden Tag, jede Sekunde möchte er in mir leben und in mir all die Dinge leben, durch die ich ebenso jeden Tag hindurch muss. Ich in Jesus und Jesus in mir. Freude in Jesus. Das ist das Herzstück. Und das alles, was ich jetzt so ein bisschen versucht habe zu konkretisieren, das alles und noch viel mehr, steckt in diesem Freut euch im Herrn. Der Grund unserer Freude liegt also nicht in den äußeren Umständen, sondern in Jesus. Und deshalb ist diese Freude auch nicht am Ende, wenn unsere äußere Lebenssituation gerade wenig Anlass zur Freude bietet. Und deshalb gibt es für uns im Herrn sogar eine Freude unter Tränen. Das kennt ihr sicher alle. Eine Freude unter Tränen, so paradox das klingt. Das ist bei denen möglich, die sich in Jesus freuen können. Und das ist die Erfahrung all unserer Glaubensgeschwister durch die Jahrhunderte hindurch. Johann Frank dichtet 1653: Jesu, meine Freude, meines Herzens Weide, Jesu, meine Zier. Ach, wie lang, wie lange ist dem Herzen bange und verlangt nach dir. Weicht, ihr Trauergeister, denn mein Freudenmeister Jesus tritt herein. Denen, die Gott lieben, muss auch ihr Betrüben lauter Sonne sein. Duldig auch hier Spott und Hohn, dennoch bleibst du auch im Leide, Jesu, meine Freude. Fast 400 Jahre her. Oh, so alte Lieder. 400 Jahre her und alles dasselbe. Genau dieselben Nöte, Freuden, Konflikte, Spannung, das Leben, der Mensch. Das ist immer dasselbe geblieben. Die Kleidung hat gewechselt, die Technik hat gewechselt. Der Mensch und seine Situation ist immer dasselbe geblieben. Was für ein tolles Lied. Jesu, meine Freude, weicht ihr Trauergeister. Und in einem anderen Lied, noch älter, 1598, in dir ist Freude in allem Leide. Durch dich wir haben himmlische Gaben. Wer dir vertraut, hat wohl gebaut. An dir wir kleben in Tod und Leben. Nichts kann uns scheiden. Wenn wir dich haben, kann uns nichts schaden. Du hast's in Händen, kannst alles wenden. Ja, tolle Lieder, die man einfach auch immer wieder nochmal sich ganz in Ruhe zu Gemüte führen kann. Das ist die Erfahrung unserer Glaubensgeschwister über all die Jahrhunderte, in all den Situationen, in denen wir auch stehen. Jesu, meine Freude, freut euch im Herrn. Freut euch im Herrn ist grammatikalisch ein, wo ist die Schulbildung der Münchner, ein, Imperativ. Ja, sag mal, in Berlin hätte mich das jetzt nicht überrascht, aber bei euch. Also, freut euch im Herrn. Das ist ein Imperativ. Und Imperativ ist Befehlsform. Ja, Leute, kann man Freude denn befehlen? Du bist traurig, ich wollte freudig. Hallo. Freude kann man doch nicht befehlen. Nein, man kann Freude nicht befehlen. Aber man kann sich den Grund der Freude bewusst machen, um die eingeschlafene Freude wieder aufzuwecken. Und das ist das, was die Bibel zum Beispiel im Psalm 103, Vers 2 tut. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Wir sind so vergesslich. Und deshalb brauchen wir immer wieder eine bewusste Zeit der Erinnerung. Und deshalb meine Empfehlung, nimm dir mal Zeit, schreib dir auf, was der Herr dir in deinem Leben alles Gutes getan hat. Und dann mach aus jedem einzelnen dieser Punkte ein Gebet, wo du ihm dankst, ihn darüber preist. Da wacht die Freude wieder auf, wenn man sich das bewusst macht. Ich habe mir das jetzt immer mehr auch zur Gewohnheit gemacht, dass ich, wenn mir so gute Dinge von ihm auch widerfahren sind, dass ich da nicht nur so einmal Danke sage und vergesse, sondern ich immer wieder mich hinsetze, wieder zurückgucke und dann nochmal wieder diese Dinge mir in Erinnerung rufe und sage, Herr, danke, danke, danke. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Dann wacht die Freude in uns wieder auf. Nach einem Sieg Israels über die Philister lesen wir in 1. Samuel 7, Vers 12. Und Samuel nahm einen Stein und stellte ihn auf zwischen Mizpa und Shen und er gab ihm den Namen Eben-Eser, das heißt Stein der Hilfe. Und er sagte, bis hierher hat uns der Herr geholfen. Und auch wir brauchen solche Erinnerungssteine. Momente, wo wir uns daran erinnern, bis hierher hat uns der Herr geholfen. Und was steckt denn da drin? Bis hierher hat uns der Herr geholfen, das bedeutet doch auch, er wird es weiter tun. Bis hierher hat uns der Herr geholfen. Manuel, warum bist du schon wieder so traurig, so verzagt, so mutlos? Bis hierher hat er es gemacht. Glaub mal, er wird es doch weitermachen. Wir haben es ja gestern gehört. Der angefangen hat, der wird auch vollenden. Gott lässt einfach nichts unfertig liegen. Gott führt alles zum Ziel, sogar unser Leben. Und so wird die Erinnerung an das Wirken Gottes in der Vergangenheit uns eben nicht nur zum Grund der Freude, sondern auch zum Grund der Hoffnung. So wird das auch weiterhin tun. Und deshalb lesen wir im Philipperbrief von einem dreifachen im Herrn. In Kapitel 2, Vers 19 lesen wir, ich hoffe aber im Herrn. In Kapitel 2, 24, ich vertraue aber im Herrn. Und hier in Kapitel 3, 1, die Freude im Herrn. Dreimal, wo Paulus Hoffen, Vertrauen und Freude jeweils kombiniert mit diesem im Herrn. Das ist eigentlich nur im Herrn möglich. Unsere Hoffnung, unser Vertrauen und unsere Freude haben ihren Grund nur in Jesus, in nichts anderem. Und daran müssen wir immer wieder neu erinnert werden. Und deshalb schreibt Paulus hier im ersten Vers, euch immer wieder dasselbe zu schreiben, ist mir nicht lästig und euch macht es umso gewisser. Paulus hat zur Freude ja bereits in Kapitel 2, 18, 28 aufgefordert und er wird das dann in dieser bekannten Stelle, Kapitel 4, Vers 4, nochmal tun, immer wieder. Da könnte man ja auf den Gedanken kommen, Paulus, du wiederholst dich, schon vergessen, hast du doch alles schon gesagt. Doch Paulus weiß, wie vergesslich wir sind. Und Paulus weiß, dass unsere Seele ein Wiederkäuer ist. Wir müssen bestimmte Wahrheiten immer und immer wieder hören, um sie verdauen zu können. Unsere Seele ist ein Wiederkäuer. Und nur was verdaut wurde, kann dann ja auch wirklich zu einem Teil von uns werden. Wie oft müssen wir manche Wahrheiten der Bibel hören, immer wieder, bevor sie wirklich zu einem Teil von uns werden und nicht nur so eine separat auf der Festplatte abgespeicherte Wahrheit bleiben. Also deshalb, mein Musiklehrer hat jedes Mal in jeder Musikstunde gesagt, in der Wiederholung liegt der Fortschritt. Und hat dann mit irgendwas Altem angefangen und mich damit genervt. Ja, in der Wiederholung liegt der Fortschritt. Und deshalb entscheidet sich Paulus ganz bewusst dafür, wichtige Aussagen mehrfach zu wiederholen, immer wieder, für unsere wiederkäuende Seele. Ihm ist diese Wiederholung nicht lästig, denn er kennt deren befestigende Wirkung. Die neue Genfer Übersetzung, die sagt an dieser Stelle, mir macht es nichts aus, mich zu wiederholen. Und euch gibt es eine umso größere Sicherheit im Glauben. Ich habe früher immer viel als bekannt vorausgesetzt. Hab mir immer gesagt, Manometer, das haben wir doch alles schon gehört. Das ist doch alles bekannt. Doch ich habe gemerkt, das ist ein Irrtum. Wir brauchen den immer neuen Zuspruch der alten Wahrheiten in den immer neuen Situationen unseres Lebens. Und deshalb werde ich auch euch in der Zeit, die mir noch bleibt, vermehrt alte Wahrheiten neu zusprechen. Denn es geht doch gar nicht darum, immer etwas Neues zu predigen, immer etwas Neues zu hören, sondern die alten biblischen Wahrheiten jetzt wirklich mal in unser Leben einzuüben, festzumachen, dass sie nicht immer nur elende Theorie bleiben, sondern im Leben mir eine dieser Wahrheiten wieder mal so ganz vorzunehmen und die in meinem Herzen fest werden zu lassen und sie zu leben, zum Beispiel heute, morgen, die zu einzuüben. Das ist eine Übungssache, dass ich auch mit diesen Wahrheiten praktisch leben lerne und sie nicht immer nur als so eine theoretische Beigabe in meinem Leben verstehe. Die müssen reinkommen in mein Leben. Gerade im endzeitlichen Abfall, in den wir hier mit Riesenschritten hineingehen. Leute, es ist ein Gefälle in unserer Gesellschaft, in unserer Welt. Ein Tempo, das ist atemberaubend. Und ich denke immer wieder daran, was uns das Buch der Offenbarung, der Herr selbst dann im ersten Kapitel, im ersten Vers sagt, dass er uns durch diese Zukunftsprophetie der Offenbarung und auch an anderer Stelle, möchte er uns offenbaren, was mit Geschwindigkeit geschehen wird. Ja, kennt ihr ja, aber ich wiederhole es. Tachos steht hier. Das wird in den meisten Übersetzungen mit bald, in Kürze übersetzt. Das ist nicht zutreffend. Der Tachometer im Auto sagt euch nicht an, wie spät es ist, sondern wie schnell ihr unterwegs seid. Na klar, wer schnell fährt, ist im Zweifel auch früher da. Na, das ist so der Gedanke, warum das so übersetzt wird, was bald kommt. Aber eigentlich heißt es Geschwindigkeit. Und das ist das Merkmal der Endzeit. Eine immer weiter sich erhöhende Geschwindigkeit. Und das ist doch das, was wir wahrnehmen. In unserer Gesellschaft, in der Weltpolitik, in der Technik, mit Computern, Smartphones, alles Mögliche. Man kommt doch kaum noch hinterher. Was für ein Tempo, was für eine Geschwindigkeit. Das ist das Merkmal der Endzeit. Und da dringt in die Gemeinden und in unser Leben das ein, von dem Paulus gesagt hat, 2. Thessalonicher 2, dass es vor allem noch kommen muss, nämlich der Abfall. Wir gehen nicht in riesige Welterweckung rein, wir gehen in den großen Abfall rein. Und er dringt überall in die Gemeinden ein. Und er will auch in unser Leben eindringen. Darum brauchen wir Fundament, feste Wurzeln, Wiederholung, einem, dass es im Leben ist und nicht nur im Kopf. Wir gehen sonst in dieser Endzeit vor die Hunde und werden nicht standhalten. Feste Wurzeln, festes Fundament. Darum freut euch im Herrn, euch immer wieder dasselbe zu schreiben. Ist mir nicht lästig und macht euch umso gewisser. Damit komme ich zum zweiten Abschnitt dieses dritten Kapitels, den Versen 2 bis 16. Ich habe dir überschrieben, die Gewinn- und Verlustrechnung unseres Lebens. Andi, da glänzt doch das Herz jedes Unternehmers. Ne? Die Gewinn- und Verlustrechnung unseres Lebens. Paulus schreibt ab Vers 2, Seht auf die Hunde, seht auf die bösen Arbeiter, seht auf die Zerschneidung. Denn wir sind die Beschneidung, die wir im Geist Gottes dienen und uns in Jesus Christus rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen. Obwohl auch ich Vertrauen auf Fleisch haben könnte, wenn irgendein anderer meint, auf Fleisch vertrauen zu können, ich noch mehr. Hunde, böse Arbeiter, Zerschneidung, das sind schon heftige Ausdrücke. Ja, wenn es um die Wahrheit des Evangeliums geht, kann Paulus sehr drastisch werden. Das ist nicht so diese weichgespülte falsche Toleranz, sondern ganz klare Ansage. Und im Raum der Gemeinde gab es solche, die versuchten, die Philipper wieder unter die äußeren Vorschriften des jüdischen Gesetzes zu bringen. Und im Zentrum dieser Bemühungen stand die Beschneidung. Die Beschneidung war damals das Siegel der Zugehörigkeit zu Gott. Doch wir leben heute eben in der Heilszeit der Gemeinde. Wir leben im neuen Bund. Wir werden nicht durch äußerliche Zeichen versiegelt, sondern wir werden bei unserer Bekehrung versiegelt. Wodurch? Durch den Heiligen Geist. Epheser 1,13. Also das, was im alten Bund äußerlich, zeichenhaft, schattenhaft geschehen sollte, war doch nur ein Hinweis auf das, was dann in Christus seine wesenhafte Erfüllung finden sollte. Und wir leben in Christus im neuen Bund, in dieser wesenhaften Erfüllung. Deshalb brauchen wir diese Schattenbilder nicht mehr. Und deshalb fährt Paulus hier fort in Vers 3, denn wir sind die Beschneidung, die wir im Geist Gottes dienen und uns in Christus Jesus rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen. Paulus nennt hier also drei Merkmale der wahren, der geistlichen Beschneidung. Das erste, im Geist Gottes dienen. Also wir dienen Gott nicht nur in toter, äußerer Form, nicht nur in religiösen Zeremonien, sondern aus der in uns wirkenden Kraft unter der Leitung seines Geistes. Eben nicht im religiösen Fleisch. Ja, die Kirchen, die Gerüche, der Prunk, die Gewänder, die Abläufe, die Musik, all das ist ja adressiert an unser religiöses Fleisch. Aber darum geht's nicht. Es geht um den Geist. Der soll erreicht werden. Und im Geist sollen wir Gott dienen und auch nicht in unserem religiösen Fleisch. Wir sollen uns in Christus Jesus rühmen. Das heißt, wir haben nichts, auf das wir uns berufen könnten. Nichts, das wir mitbringen könnten. Nichts, das wir vorzeigen könnten. Nichts, was uns in irgendeiner Weise etwas gäbe, womit wir hier punkten könnten. Wir können uns auf nichts berufen. Nur durch Jesus bin ich, was ich bin. Und das dritte, nicht auf Fleisch vertrauen. Und da gibt es viel, worauf man im Fleisch vertrauen kann. Ne? Man kann auf Menschen vertrauen, dass die einem schon helfen werden. Dann kommt die bittere Enttäuschung. Man kann auf Ärzte vertrauen und merkt dann, Manometer, die haben mich aber ganz schön reingeritten. Denen ging es auch nur ums Geld. Man kann auf sein Konto vertrauen und dann mit einmal kommt ein großer Kahlschlag und dann ist es weg. Es gibt so viel, worauf Menschen im Fleisch vertrauen. Und da sagt Paulus hier, nein, wir vertrauen nicht auf Fleisch. Er meint das aber hier noch in einer ganz konkreten Form. Er meint hier, wir vertrauen auch nicht auf unsere Leistungen, auf unseren Charakter, auf all das, was wir so an Gutem in unserem Leben produzieren. Wir vertrauen, wenn wir vor Gott stehen, auf nichts, was wir selber in irgendeiner Weise bringen könnten. Und dieses letzte Merkmal, das greift Paulus jetzt auf und betrachtet das nochmal intensiver. Vers 4. Wenn irgendein anderer meint, auf Fleisch vertrauen zu können, ich noch mehr. Das ist eine Ansage. Und jetzt zählt Paulus in den Versen 5 bis 6 alle Vorzüge auf, die ihm nach den Kategorien des religiösen Fleisches und nach dem jüdischen Gesetz auszeichnen würden. Und nach menschlichen Kategorien ist Paulus der perfekte Jude. Wenn, dann hatte er etwas vorzuzeigen. Wenn jemand in irgendeiner Weise durch Werke, durch Leistung, durch das, was ein Mensch selber an Gutem fabrizieren kann, wenn jemand vor Gott eine Chance gehabt hätte, dann Paulus. Paulus sagt, nein, nein. All das, worauf wir uns oft so viel einbilden, wo wir so stolz sind, was wir so vorzeigen, wo wir uns so dran festhalten, da sagt Paulus in Vers 7, was auch immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust gehalten. Also es gibt im Philipperbrief so ein paar ganz, ganz starke Merkverse. Ganz kurz. Gestern, Christus ist mein Leben. Sterben ist Gewinn. Hier, was immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust gehalten. Also wenn ihr nur mal vor diesem einen Satz stehen bleibt, dann geht dabei einfach Danke an euer Leben. Was ist euch in eurem Leben Gewinn? Was ist euch wichtig? Auf was könnt ihr nicht verzichten? Was ist das, was ihr auf der Plusseite eures Lebens, auf der Habenseite verbucht? Was macht euer Leben aus als das ist mein Gewinn? Bei mir wäre das vielleicht meine Richterposition gewesen. Ja, die hat Gott mir dann auch genommen. Gibt so viel, was für uns auf der Habenseite als Gewinn verbucht wird. Und jetzt sagt Paulus, was immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust gehalten. Also was Paulus in seinem Leben erlebt hat, ist die Umwertung aller Werte. Die Umwertung aller Werte. Was vorher Plus war, wird Minus. Was vorher Minus war, wird Plus. Wodurch? Nur durch die Begegnung mit Christus. Durch die Begegnung mit Christus sehe ich plötzlich alles in einem anderen Licht. Was ich früher als Gewinn für mein Leben betrachtet habe, das bewerte ich plötzlich als Verlust. Was mir früher wichtig war, das wird mir jetzt unwichtig, ja sogar zur Belastung, zum Hindernis. Oh Mann, ich weiß noch, früher Bibelstunde, einmal Mittwochabends, 19.30 Uhr, und da waren immer die Europapokalspiele. Ich dachte, ich habe schon versucht, in der Gemeinde den Termin zu ändern, das hat alles nicht geklappt. Die blieben so stur auf Mittwoch, 19.30 Uhr. Und ich dachte, als junger Christ, weiß ich noch, wie ich einmal fast mit meiner Mutter damals als 16-Jähriger in Handgreiflichkeiten geraten bin, weil ich dieses Europapokal spielen wollte und sagte, nix da, wir gehen in die Bibelstunde. Ja. Das war mir früher so wichtig. Ich gucke immer noch gern Fußball. Aber wenn ein Termin ist für die Gemeinde oder an anderer Stelle für Christus, da wird nicht mehr nachgedacht, nicht mehr gefackelt, hallo? Ganz klar, wo ist die Priorität? Ja, was mir früher Gewinn war. Das kann mir jetzt zum Verlust werden, zu dem, was mich aufhält, was mich belastet. Irgendein Mist, den ich noch rumschleppe und der mich nur aufhält in meinem Leben mit Christus. Ja, Paulus hat jetzt ein neues Ziel. Vers 8. Ja, wirklich, ich halte alles für Verlust. Weshalb? Was ist denn das Neue, weshalb du das jetzt alles für Verlust wertest, was dein Leben bisher ausgemacht hat? Ich halte es für Verlust um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn will. Das ist so überragend, so groß. Dagegen ist alles andere klein. Und er sagt es, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck halte. Und Leute, glaubt mir, das ist eine sehr milde Formulierung des eigentlich griechischen Wortes. Ja, das müsste man noch viel landwirtschaftlich orientierter ausdrücken. Ja, Dreck, Mist, Kot und das andere Wort mit S. Das alles ist eigentlich das, was das hier ausdrückt. Er hält es für Dreck, für Mist. Warum? Damit ich Christus gewinne. Das will er. Das will er. Christus gewinnen. Der soll sein Leben ganz und gar ausfüllen. Und nicht nur immer diese kleinen Bereiche haben, dieses Sahnehäubchen, dieser Sonntag, dieser Hobbycharakter, sondern ganz sein Leben ausmachen. Christus gewinnen. Die Erkenntnis Jesu. Und wir wissen ja, Erkennen ist ja viel mehr in der Bibel als nur kognitiv. Die Erkenntnis Jesu, das Leben mit ihm, das Einswerden mit ihm, das ist so viel größer als alles, was uns diese Welt bieten kann. Und da sagt er im Vergleich zu dem, was wir in Jesus haben, ist alles andere nur Dreck. Jetzt überlegen wir mal, wie wir in unserem Leben oft noch dem Dreck so viel Raum, so viel Wertigkeit in unserem Leben geben. Doch Paulus schreibt nicht nur von dem, was wir an Jesus haben, sondern er formuliert, damit ich Christus gewinne. Das heißt, wir haben noch nicht alles. Es gibt noch etwas zu gewinnen. Christsein besteht nicht nur in dem, was wir haben, sondern eben auch in dem, wonach wir uns ausstrecken, was wir noch gewinnen wollen, was noch werden soll in unserem Leben. Das ist noch nicht alles. Und im Folgenden erklärt Paulus, was er damit meint. Die Überschrift: damit ich Christus gewinne. Also es geht darum, dass mehr von ihm in mein Leben hineinkommt, dass er mehr Raum in mir gewinnt. Und dann sagt Paulus, damit ich in ihm gefunden werde. Aha, klingt ja fast nach einem Versteckspiel. Man sucht jemanden, man findet jemanden. Wann werden wir denn gefunden? Wir werden von Gott gefunden. Und wir werden vor allem gefunden an dem Tag, an dem wir dann vor ihm stehen. Und dann ist die Frage, in welchem Zustand möchten wir denn von Gott angetroffen, gefunden werden? In dem Moment, wo wir vor ihm stehen, wie soll er uns denn antreffen? Wo soll er uns denn finden? In uns selbst oder in Christus? Paulus sagt, in welchem Zustand er von Gott angetroffen werden möchte. Und er formuliert es so wunderbar: indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, sondern die Gerechtigkeit aus Gott durch Glauben an Christus. Das habe ich mir unterstrichen. Nicht meine Gerechtigkeit, die Gerechtigkeit aus Gott. In diesem Zustand möchte er immer wieder nur von Gott angetroffen werden. Das soll ihn ausmachen. Das soll der Platz, der Ort sein, an dem er lebt und an dem er gefunden werden möchte. Und lass doch uns ganz bewusst immer wieder aus der Gerechtigkeit Gottes leben. Es verklagen mich so viele Dinge. So viele Dinge, die manchmal hochkommen wie so ein Rülpser. Ja, mit einmal stößt es wieder auf, fällt mir wieder was ein. Da war falsch, das ist Schuld, das tut weh. Das habe ich falsch gemacht, da habe ich versagt. Kommt das hoch und dann ist das da wie so ein saures Zeug in mir und belastet mich. Und dann können wir das einüben in unserem Leben. Mich bewusst jetzt wieder hinzustellen und zu sagen, Herr, nicht meine Gerechtigkeit, die ist so jämmerlich, da verklagt mich so viel. Deine Gerechtigkeit, die du am Kreuz erwirkt hast, das ist die, in die ich mich wieder jetzt ganz bewusst hineinbegeben möchte, in der ich gefunden werden möchte. Und das Dritte, was Paulus hier nennt, an diesem Christus gewinnen. Ja, Christus gewinnen, wie geht das? Was macht das aus? Das ist das Dritte. Um ihn, das ist wieder das Personal, Jesus selbst, um ihn und die Kraft seiner Auferstehung. Oh, das klingt gut. Und die Gemeinschaft seiner Leiden. Okay, das klingt nicht mehr so gut. Zu erkennen, indem ich seinem Tode gleichgestaltet werde. Ups. Erkennen, nochmal. Erkennen meint in der Bibel nicht nur Wissen, sondern eins werden. Das ist dieser große Unterschied wieder zwischen griechischem und biblisch-hebräischem Denken. Der Grieche für den Verkenntnis eine Sache des Kopfes, der Theorie, und davon sind wir geprägt. Für den Hebräer ist Erkennen eins werden mit dem Gegenstand der Erkenntnis. Darum steht in 1. Mose 4, Vers 1 dieses Wort, Adam erkannte Eva. Und wir wissen ja alle, was damit gemeint ist. Ja? Das Einswerden von Zweien, das ist biblisch erkennen. Und zwar mit welchem Ziel? Dass daraus neues Leben, Frucht entsteht. Darum geht's. Erkenntnis ist kein Selbstzweck, sondern sie drängt darin, neues Leben soll entstehen. Das ist der Sinn von Erkenntnis. Alles andere ist tote Erkenntnis. Ins Leben muss sie führen. Adam erkannte Eva. Also erkennen ist in der Bibel nicht nur ein kognitiver Akt, sondern bedeutet das Einswerden von Zweien mit dem Ziel, dass daraus neues Leben entsteht. Und in diesem Sinne meint Jesus erkennen, das Einswerden mit ihm. Und dieses Einswerden mit Jesus, das beschreibt Paulus mit drei Merkmalen. Das Einswerden mit Jesus, das drückt sich aus, das geschieht in der Kraft seiner Auferstehung, in der Gemeinschaft seiner Leiden und in der Gleichgestaltung mit seinem Tod. Das Einswerden mit Jesus besteht also in beidem. In der Erfahrung der Kraft seiner Auferstehung und in der Gemeinschaft seiner Leiden. Und seinem Tod werden wir gleichgestaltet, indem wir unser Ich ans Kreuz geben, unser Eigenleben loslassen. So wie unser Herr schon in Lukas 9, 23 sagt, wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst, nehme sein Kreuz auf täglich und folge mir nach. Das bedeutet, seinem Tod gleichgestaltet zu werden. Ja, das kann bis zum Märtyrertod gehen, aber das beginnt eben viel früher, mitten im Leben und nicht erst in dieser äußersten Zuspitzung dieses seinem Tode gleichgestaltet zu werden. In Vers 11 formuliert Paulus dann das Ziel. Ob ich irgendwie hingelangen möge zur Auferstehung aus den Toten. Ist denn das eine Frage? Die Auferstehung aus den Toten ist doch eine feste Hoffnung, derer wir uns aufgrund göttlicher Verheißung sicher sein dürfen, gewiss sein dürfen. Wieso formuliert Paulus das hier als offene Frage? Was meint Paulus hier? Für Auferstehung steht hier im Griechischen das Wort ex anastasis. Und dieses Wort kommt in unserer Bibel nur an dieser einen Stelle vor. Sonst steht im Neuen Testament für Auferstehung immer nur das griechische Wort Anastasis. Ja, Anastasia. Anastasis, Auferstehung. Ohne diese Vorsilbe ex. Diese Vorsilbe ex wird im Griechischen oft gebraucht, um ein Wort zu verstärken. Man könnte hier wörtlich übersetzen, ex Anastasis, aus Auferstehung. Ja, das ist nun ein Wort, das hat für einige Spekulationen gesorgt. Ist damit vielleicht eine frühere Auferstehung von einzelnen, besonders heiligen Gläubigen gemeint? Von so einer Lehre spricht das Neue Testament sonst an keiner einzigen Stelle. Ich weiß, dass es Gläubige gibt, die diese Hoffnung haben. Und die will ich keinem nehmen. Da frage ich mich nur, wenn sich nicht mal Paulus dessen sicher war, wie dann wir? Aber das steht auf dem anderen Blatt. Ich weiß, dass unsere Väter, die ich ja sehr achte und respektiere, dass die mitunter gedacht haben, hier ist so eine besondere frühere Auferstehung von Gläubigen. Aber es ist nur diese eine Stelle, nur dieses eine Vorkommen dieses Wortes. Und aufgrund so einer einzigen Stelle kann ich persönlich in meiner Verantwortung als Verkündiger mindestens keine Lehre begründen. Da halte ich es immer mit dem Wort aus 5. Mose 19, Vers 15. Nur auf die Aussage zweier oder dreier Zeugen hin soll eine Sache gültig sein. Das galt damals für die Rechtsprechung und das ist für mich auch zu einem ganz wichtigen Grundsatz beim Bibellesen geworden. Ja, man darf eine biblische Lehre nicht auf eine Stelle hin begründen. Man braucht mindestens zwei oder drei Zeugen in der Schrift, die das klar sagen, damit man darauf eine Lehre begründen kann. Kagaya hat das mal so formuliert, durch einen Punkt kannst du eine Gerade in jede Richtung ziehen. Ganz willkürlich. Du brauchst mindestens zwei, damit diese Gerade eine vorgegebene Richtung hat. Ansonsten ist das bloße Willkür, wie du diese Linie ziehst. Darum für mich gehört zu nüchternem Bibelverständnis aus zweier oder dreier Zeugen Mund werde jede Sache bestätigt. Darum sage ich hier, kann ich nicht mit, auch wenn ich weiß, dass andere das so sehen. Ich frage mich eher, was sagt denn der Zusammenhang des Textes? Was könnte denn die Bedeutung dieses Wortes, wo Paulus die Auferstehung hier so verstärkt, dieses aus Toten, aus, heraus, aufzuerstehen? Was könnte das denn vom Zusammenhang her bedeuten? Na, worum geht es denn in diesem ganzen Abschnitt? Es geht um das Einswerden mit Jesus in unserem praktischen Lebensvollzug. Und in diese Richtung verstehe ich auch dieses Wort von der Ausauferstehung aus den Toten. Der Mensch ohne Gott ist tot. Doch im Einswerden mit Jesus können wir in der Kraft seiner Auferstehung schon heute in unserem Lebensvollzug diese Ausauferstehung aus den Toten erleben. So wie Paulus es in Galater 2, Vers 19, 20 sagt, ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. So verstehe ich diesen geheimnisvollen Ausdruck aus Auferstehung aus den Toten im Zusammenhang dieses Textes. Und da macht es dann auch Sinn, dass Paulus sagt, das habe ich noch nicht so voll ergriffen. Denn wir leben eben leider nicht immer in diesem Modus Christus in uns, sondern wir leben so oft noch im Modus alter Mensch. Und deshalb sagt Paulus in Vers 12, nicht, dass ich es schon ergriffen habe, nicht, dass ich schon vollendet bin. Nein, das ist auch bei mir noch nicht der Fall. Auch der große Paulus sagt, nein, das habe ich noch nicht ergriffen, da bin ich noch nicht vollendet. Ich kenne das auch, dass ich immer wieder auch in diesem Modus alter Mensch lebe. Aber was sagt Paulus? Ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möge. Jetzt kommt eine ganz merkwürdige Begründung. weil ich auch von Christus Jesus ergriffen bin. Nein, wir sind noch nicht vollendet. Wir sind noch unterwegs, das dürfen wir uns ehrlich eingestehen und da dürfen wir auch ganz offen miteinander reden, da müssen wir uns nichts vorspielen. Wir müssen hier keine Superheiligen darstellen. Nein, wir sind noch nicht vollendet, wir sind noch unterwegs. Es gibt noch so viel in unserem Leben zu gewinnen, mehr von diesem Christus in uns. Aber auch wenn wir dieses Einssein mit ihm in unserem täglichen Leben eben noch nicht dauerhaft ergriffen haben, sagt Paulus doch, dass wir selbst von Jesus Christus ergriffen sind. Und was er einmal ergriffen hat, das lässt er nicht mehr los. Ich stelle mir das immer so vor. Das ist das Ergreifen. Wir greifen, ja, aber dann leider sind wir immer wieder so töricht und lassen wir los. Immer wieder lassen wir mal los und machen unser eigenes Ding. Ja, fallen wir dann ins Bodenlose, in den Abgrund? Nein, warum? Weil Christus uns ergriffen hat. Und auch wenn ich loslasse, bleibt doch dabei, er hält mich fest. Weil ich von Christus Jesus ergriffen bin. Deshalb kann ich an dieser Sache ohne Angst, aber doch mit ganzer Zielausrichtung dem nachjagen, dass ich Christus mehr gewinne in meinem Leben. Denn das ist ja das Erstaunliche. Diese Gewissheit des von Jesus Christus ergriffen sein, das soll uns eben wieder nicht träge machen. Da sollen wir nicht sagen, na dann, ist ja alles wurscht, ist ja egal. Er hält mich, also wie ich lebe, ist völlig irrelevant. Nein. Wieder typisch Paulus. Die Gewissheit des von Jesus ergriffen Seins soll uns nicht träge, faul, bequem machen, sondern uns in Bewegung setzen. Darum 13, 14. Brüder, ich denke von mir selbst nicht, es ergriffen zu haben. Im Griechischen perfekt, in der Verneinung. Ich bin noch nicht perfekt. Ich habe es noch nicht ergriffen. Eins aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten. Ich strecke mich aus nach dem, was vorn ist. Und ich jage auf das Ziel zu. Hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben. In Christus Jesus. Also auch wenn wir dieses Jesus in uns, dieses Einssein mit Jesus in unserem täglichen Lebensvollzug noch nicht dauerhaft ergriffen haben, dann sollen wir doch jetzt nicht frustriert aufgeben und sagen, oh Mann, das wird nichts mehr mit mir. Wie oft habe ich schon versucht, bin immer wieder gescheitert, das wird doch nichts mehr. Nein, Paulus sagt, lass dich nicht frustrieren. Ich habe es ja auch noch nicht ergriffen, ich bin ja auch noch nicht vollendet. Aber tu doch eins, gib nicht auf, sondern tu diese drei Dinge immer wieder neu. Vergessen, was da hinten liegt. Das sollen wir nun mal vergessen. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Aber das sollen wir vergessen. Uns ausstrecken nach dem, was vor uns liegt. Ausstrecken. Das ist eine bewusste innere Ausrichtung. Und auf das Ziel zu jagen. Leute, welches Ziel haben wir? Ich habe gerade jetzt wieder gelesen, von so einem Extremsportler in Baden-Württemberg, und Deichmann, der hat 120 Tage, jeden Tag, einen Triathlon gemacht. Das sind, hilf mir Claudi, 42 Kilometer laufen.
280
Fahrrad und Schwimmen und 80 oder 90 Kilometer Fahrrad. Also Wahnsinn. Jeden Tag 120 Tage lang. Damit hat er sich einen Weltrekord aufgestellt. Gratuliere. Ja und? Was für Ziele haben wir? Was bleibt? Was lohnt denn diesen ganzen Einsatz, diese ganze Ausrichtung? Was lohnt das? Jesus. Der lohnt es. auf das Ziel zu jagen. Zielgerichtet leben. Das Ziel bestimmt mein Leben. Was für ein Ziel hast du eigentlich? Wo willst du hin? Wo willst du ankommen? Was soll dein Leben ausmachen? Und damit bin ich bei meinem letzten Punkt, die Ausrichtung unseres Lebens, die Verse 17 bis 21. Seid miteinander meine Nachahmer, Brüder, und seht auf die, welche so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Denn viele wandeln, viele, holla, viele wandeln. Und er redet hier von innerhalb des Raumes der Gemeinde. Ja, nicht die Welt. Viele wandeln im Raum der Gemeinde, im Umfeld der Gemeinde, von denen ich euch oft gesagt habe, nun aber auch mit Weinen sage, darüber weint er, dass sie Feinde des Kreuzes Christi sind, deren Ende Verderben, deren Gott der Bauch, deren Ehren ihrer Schande ist. Und jetzt fasst ihr zusammen, was das eigentliche Problem ist, die auf das Irdische sinnen. Das ist das Problem. Ganzes Leben ausgerichtet auf das Irdische. Also, nicht alle Christen leben in dieser Ausrichtung des Lebens, wie Paulus es in den vorhergehenden Versen beschrieben hat. Dieses alles andere für Verlust halten. Dieses Leben in der Gemeinschaft seiner Leiden. Dieses seinem Tod gleichgestaltet werden. Das wollen viele Christen nicht. Die wollen Jesus zur Optimierung ihres äußeren Lebens, Erfolg, Gewinn, gutes, tolles Leben, Gesundheit, Geld, all das. Dafür wollen sie Jesus. Und diese Christen nennt Paulus Feinde des Kreuzes Christi. Die haben nichts gegen das Kreuz von Golgatha, aber das Kreuz Christi in ihrem eigenen Leben, das wollen sie nicht. Das wollen sie wegbeten, das wollen sie vermeiden, das wollen sie nicht haben. Mein ich immer wieder am Kreuz lassen, ans Kreuz geben, mich selbst verleugnen, mein Kreuz aufnehmen täglich. Nein, nein. Und so werden Christen, die durch das Kreuz Christi erlöst sind, in ihrem praktischen, konkreten Leben, Paulus sagt so drastisch, ich hätte mich das nie gewagt. Paulus sagt, sie werden zu Feinden des Kreuzes. Nicht, weil sie das Kreuz von Golgatha ablehnen, sondern weil sie es in ihrem eigenen Leben nicht haben wollen. In der Theorie lässt man das Kreuz stehen. Im Leben will man damit nichts zu tun haben. Man ist zutiefst auf das Irdische ausgerichtet. Jesus will man nur zur Optimierung des eigenen Lebens. Von Nachfolge Christi auf dem Weg des Kreuzes will man nichts wissen. Und dieser horizontalen Ausrichtung des Lebens stellt Paulus jetzt die vertikale Ausrichtung des Lebens gegenüber, Vers 20. Denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten, der unseren Leib der Niedrigkeit, Robert, hör gut zu, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, zur Gleichheit mit seinem Leib der Herrlichkeit, nach der wirksamen Kraft, mit der es vermag, alle Dinge, das All, sich zu unterordnen. Um diese Ausrichtung unseres Lebens nach oben geht es. Unsere Politeuma, ist das griechische Wort Politeuma, da merkt man schon, da steckt das Wort Politik drin. Unsere Politeuma, unser Bürgerrecht, unsere Politik, unsere Heimat, da wo wir hingehören, ist in den Himmel. Wir sind hier auf dieser Erde alle nur Ausländer, Fremdlinge, sagt die Bibel. Botschafter an Christi Stadt, sagt Paulus mal. Von dieser Welt hier erwarten wir nichts. Was uns einst Gewinn war, achten wir jetzt für Verlust, für Dreck, für wertlosen Ballast, der uns nur aufhält. Unser Sehnen und Trachten gilt der himmlischen Welt, von woher wir auch Jesus Christus als Retter jeden Tag herbeisehnen, erwarten. Ist das so? Ja, nicht immer. Ja, das ist nicht immer so. Manchmal verliert man sich wieder in all den irdischen Dingen, klar. Aber mich tröstet, auch hier gilt Philipper 3, Abvers 12. Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet bin. Ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möge, weil ich von Christus Jesus ergriffen bin. Ich denke nicht von mir selbst, es ergriffen zu haben. Eins aber tue ich. Ich vergesse, was hinter mir liegt. Ich strecke mich aus nach dem, was vorne ist. Und ich jage auf das Ziel zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben, in Christus Jesus. Und erwarte diesen Tag, an dem Jesus kommt und uns zu sich nimmt. Und in dieser Ausrichtung lasst uns alle miteinander unterwegs sein. Ich bete. Ach, Herr Jesus, was danken wir dir dafür, dass selbst der Paulus noch nicht perfekt war. Dass auch er es noch nicht ergriffen hatte, dauerhaft noch nicht vollendet war. Sondern auch er immer noch unterwegs war. Ja, das tröstet uns, weil wir so oft darunter leiden, dass wir wieder auf eine andere Spur kommen und wieder abdriften von dir und wieder in Mutlosigkeit versinken, in Angst, in Sorge. Oder auch wieder uns so vom Irdischen so ganz besetzen und gefangen nehmen lassen. Und Herr, dass du uns da sagst, wir sollen nicht verzagen, nicht frustrieren und das sein lassen, sondern wir sollen eins immer wieder tun. Vergessen, was hinter uns liegt. Auch unsere Frusterlebnisse vergessen. Unsere Vergangenheit vergessen. Und uns ganz ausstrecken nach dir und hinjagen auf dieses Ziel zu, dass du selbst bist, wenn du kommst, um uns zu dir zu nehmen. Und Herr, so mach uns zu Menschen, die die Kraft deiner Auferstehung mehr und mehr in unserem Leben gewinnen, die die Gemeinschaft deiner Leiden nicht scheuen, daraus nicht fliehen und ausbrechen, sondern dazu Ja sagen, mit dir auch in der Gemeinschaft deiner Leiden unterwegs zu sein. Und ja, immer mehr deinem Tode gleichgestaltet zu werden, nicht nur durch ein Märtyrium, sondern durch diese Dahingabe unseres Eigenlebens und Eigenwillens. Und Herr, wir wollen einfach dich mehr und mehr gewinnen, Herr Jesus. Wir wollen immer mehr eins werden mit dir. Wir in dir, du in uns, dass das immer größer, immer schöner, immer tiefer, immer praktischer wird in unserem Leben. Dazu hilf uns, dass wir nicht nur so theoretisch unterwegs sind, sondern dass du ankommst jeden Tag in unserem Leben. Danke, Jesus, für deine Geduld. Danke, dass du bist, wie du bist. Danke, dass wir uns freuen dürfen an dir, über dich, in dir. Herr, es gibt so viel Grund. Du bist so ein riesiger Grund zur Freude. Danke, Herr Jesus, dass du da bist, dass du uns festhältst, dass du alles vollendest. Wir beten dich an. Amen. Amen.